Ja, das sind wir ja ganz pünktlich aus der Pause zurück und können anfangen. Wir haben jetzt noch, also insgesamt bis zu 1 Stunde und 15 Minuten Zeit, also bis 12:30 oder 12:45. Und ich schlage vor, dass wir jetzt, wir haben ja jetzt noch zwei große Themen, dass wir genau 12:30 machen. Also uns für das erste Thema 1/2 Stunde Zeit nehmen, also so bis 12 circa oder kurz nach 12. Und dann für das zweite Thema. Und jetzt begrüße ich Herrn Dr. Bauer von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Inklusionsfirmen. Und er wird jetzt die Perspektive, also Möglichkeiten und Herausforderungen BTHG aus der Perspektive der Inklusionsfirmen darstellen. Sie haben das Wort.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, eben die Diskussion hat ja schon gezeigt, dass eine Versammlung von Fachleuten sehr unterschiedliche Auffassungen über einzelne wichtige Fragen des BTHG hat. Also auch das, was ich jetzt sage oder versuche zu vermitteln, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern vieles wird im Fluss bleiben und vieles muss die Praxis zeigen. Das ist zwar ein ziemlich abgegriffener Spruch, aber ich glaube, in diesem Fall gilt er besonders. Das hat der Gesetzgeber sich selber auch gesagt und hat diese verschiedenen Inkrafttretensstufen vorgenommen. Das geht ja bis ins Jahr 2023, ich glaube, es hat noch bis auf das BGB, das hat 10 Jahre Vorlauf gehabt, da ist auch noch ein bisschen anderes Gesetzgebungswerk gewesen. Hat noch kein Gesetzgebungswerk, glaube ich, gegeben mit einem solchen langen Vorlauf bis 2023. Und wir können alle gemeinsam gespannt sein, was künftige Bundesregierungen, wir haben ja noch gar keine richtige, mit diesem Gesetzeswerk machen werden. Ob die unter anderem politischen Denkweisen vielleicht sagen, Donnerwetter, das muss eigentlich alles ganz anders gemacht werden. Denn man kann ja an vielen Stellen aus unterschiedlicher Sicht das auch in aller Freundschaft kritisieren, also konstruktiv kritisieren. Also das nur ganz kurz vorweg. Zu meiner Person, der sagt, Bauer, mein Beruf ist Jurist, deswegen muss ich um Nachsicht bitten, bei sozialen Diensten und begleitenden Diensten kann ich zwar sagen, wer das zu bezahlen hat oder auch nicht zu bezahlen hat, aber was auch genau ist, das wissen die meisten von Ihnen viel besser als ich. Also diese fachliche Frage, da bin ich nicht der Spezialist. Bin lange Zeit Sozialdezernent des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe als überörtlicher Träger der Sozialfirma gewesen, auch kurzzeitig Kämmerer des Verbandes und in der BAG, der überörtlichen Träger der Sozialfirma, auch den ich jetzt auch ziemlich lange und habe da eine ganze Menge mitgekriegt. Das ist aber nun auch schon wieder einige Jahre her. Inzwischen bin ich pensioniert, bin trotzdem noch mit dem Thema sehr befasst. Auch natürlich über die BAG, Integrationsfirmen, Inklusionsfirmen, Inklusionsbetriebe, da gibt es inzwischen eine Vielzahl von Begrifflichkeiten. Das Gesetz sagt, glaube ich, jetzt am 1.1. Inklusionsbetriebe. Wir nennen uns weiterhin nicht Integrationsfirmen, aber Inklusionsfirmen, damit die Abkürzung bleiben kann. Das ist ja ein rein praktischer Gesichtspunkt, also BAGIF bleibt BAGIF, auch wenn es jetzt Inklusion heißt. Immer wenn man sich mit Inklusion beschäftigt, dann glaubt man ja eigentlich, das habe ich auch eine Zeit lang getan, da steht ja alles in der Behindertenrechtskonvention drin, Inklusion, da kommt das ja her. Wenn es das nicht gäbe, gibt es bei uns keine Inklusion. Jedenfalls nicht in dieser durchdringenden und alles umfassenden Heftigkeit, hätte ich fast gesagt. Wenn man aber reinguckt in die Behindertenrechtskonvention, dann finden Sie das Wort Inklusion überhaupt gar nicht. Das taucht da überhaupt gar nicht auf. Das ist also schon ein seltsamer Umstand. Woher kommt es denn dann? Ja, das wissen Sie natürlich, die Lebenshilfe und andere haben eine Schattenübersetzung, die selber so nannte, ein Schattenübersetzung angefertigt und haben dann das englische Wort Inclusion einfach eingedeutscht. Der Dolmetscher, der hat daraus Integration gemacht, was die eigentlich richtige Übersetzung ist. Das ist nur am Rande. Trotzdem ist es richtig, dass man einen neuen Begriff hat. Wenn man zu neuen Umfang geht, sollte man das dann auch anders benennen. Ich glaube, das ist insofern schon richtig. Ich will nur kleine Vorbemerkungen machen. Oder vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung. Ich bin letzte Woche auf einer Betriebsversammlung gewesen, eines großen Werkstattträgers im Rhein-Sieg-Kreis. Oder da sind bestimmt so um die 300 Personen, da ging es um genau dasselbe Thema, aber nicht auf Inklusionsfirmen, sondern auf Werkstätten bezogen. Und da sprach ich natürlich auch über Inklusionsfirmen mittendrin, bot sich das an beim Budget für Arbeit, bei anderen Leistungsanbietern. Und in diesem Fachpublikum tatsächlich fragte dann jemand, sagen wir mal, was sind denn eigentlich Inklusionsfirmen? ist man mir nicht angegangen. Also man kann das nicht einfach voraussetzen. Auch nicht, wenn man vor einem Fachpublikum sitzt, das sozusagen mit dem Behindertenwesen insgesamt ganz gut vertraut ist. Man kann das nicht unbedingt voraussetzen. Hier ist das anders, das ist mir auch klar. Aber man muss sich doch mal vor Augen führen, es ist ein Thema, was sehr, sehr wenige sehr intensiv interessiert. Aber es bleiben wenige. Und die Öffentlichkeit, an der Öffentlichkeit geht das eigentlich alles vorbei. Was wir betreiben, geht weitestgehend an der Öffentlichkeit vorbei. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind, meine sind jedenfalls über die Jahrzehnte so. Aber höchstens, wenn mal was passiert, ja. Rheinland-Pfalz, war das in Rheinland-Pfalz mit dem Ballraff, ja, ne?
Ja.
Ja, ja. Dann natürlich. Ja, 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 klar. Dann haben wir natürlich die Zeitung voll. So, wir haben eben gesehen, es gibt Widersprüchlichkeiten bei dem Gesetzgebungswerk unter dem Blickwinkel und Budget für Arbeit. Alleine unter dem Blickwinkel schon, weil hier zwei Systeme aufeinanderprallen. Und an den Nachstellen gibt es unauflösbare, das ist meine feste Überzeugung, unauflösbare Widersprüche. Die muss man einfach hinnehmen. Die sind einfach da. Ich habe einerseits das System der Eingliederungshilfe, das System der Werkstätten, und da geht es um die wesentliche Behinderung bis zum heutigen Tag und bis 2023. Und dann haben wir, und natürlich die Frage der vollen Erwerbsminderung, und dann haben wir auf der anderen Seite den Personenkreis der Schwerbehinderten. Das kann man schon mal einem Menschen, der interessiert ist, aber sich in diesem Thema nicht so gut auskennt, kaum vermitteln. Was ist denn eine wesentliche Behinderung oder eine Schwerbehinderung? Was ist denn das? Ist das eine schwerer als andere oder wesentlich? Das ist schon sehr schwer. Es sind aber zwei grundlegend unterschiedliche Rechtsgebiete, die in der Praxis natürlich eine Menge Berührungen haben. Das haben wir auch gerade eben an den Ausführungen von Herrn Losch gesehen. Eine Menge Berührungspunkte, auch Überschneidungen. Die Personenkreise überschneiden sich ja auch. Der wesentlich behinderte Mensch muss keinen Schwerbehindertenausweis haben. Und der Schwerbehinderte muss nicht wesentlich behindert sein. Aber es, und dann deswegen sind die beiden unterschiedlichen Leistungssystemen auch. Und nun, trotzdem überschneiden sich die Personenkreise an vielen Stellen. Und nun versucht das SGB 9 neu, das zusammenzufügen. Das SGB 9 ist ja Rehabilitationsrecht und Schwerbehindertenrecht. Das ist ja auch unser Teil 3, oder der neue Teil 3, heute noch Teil 2, ist ja reines Schwerbehindertenrecht. Hat mit unserem Thema im engeren Sinne, Inklusionsförderung wohl, aber mit dem Thema Budget für Arbeit im engeren Sinne eigentlich nichts zu tun. Also die Zugangsvoraussetzung einerseits im Schwerbehindertenrecht ist der Schwerbehindertenausweis und der Zugangsausweis sozusagen im Eingliederungshilferecht ist die wesentliche Behinderung. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine ist stark formalisiert, das andere ist mehr inhaltlich geprägt. Damit will ich es mal belassen. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, es lassen sich die Widersprüche an den Nachstellern nicht beseitigen. Die sind da. Kommen gleich auf einige Widersprüche, die noch über die hinausgehen, die wir eben gerade gehört haben. So, jetzt heißt es BTHG, Chancen und Herausforderungen. Also das gesamte BTHG ist sozusagen angesprochen, Chancen und Herausforderungen für die Inklusionsfirmen. Es war natürlich die Vorstellung auch unserer BAG, der Integrationsfirmen, dass wenn man schon so ein sehr umfassendes Gesetzeswerk mit einem sehr langen Vorlauf in Angriff nimmt, dann sollte man doch bitte auch die Regelungen für die Inklusionsfirmen, da wo sie noch verbesserungsbedürftig sind oder da wo wir auch neue brauchen, gleich komplett mit umfassen. Das ist nur zu einem Teil gelungen, ich werde gleich sagen, zu welchem Teil, und es bleiben daher wesentliche Wünsche, Vorstellungen und Forderungen der Inklusionsfirmen übrig, die in den nächsten Jahren jedenfalls, was unsere Interessenslage angeht, in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollte. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man über die Inklusionsfirmen spricht, dann kommt man heutzutage, und das gilt auch für die nächste Zeit, um das Thema Finanzierung nicht herum. Jetzt sagen viele, ja, ja, egal was wir machen, da kommt es ja nie drum herum, um das Thema Finanzierung. Das ist richtig. Bei der Eingliederungshilfe ist es aber nicht so. Da spielt das Thema Finanzierung vom Grundsatz her, keine Rolle. Der Anspruch ist zu erfüllen, fertig. Ob er dann zur Zufriedenheit erfüllt wird, ist eine andere Frage. Aber die Mittel dafür müssen vorgehalten werden, die müssen da sein. Anders bei den Inklusionsfirmen. Die Mittel kommen aus der Ausgleichsabgabe. Wie Sie wissen, die ist begrenzt bei rund 500 Millionen, mal mehr, mal weniger. Das ist so der derzeitige Stand, 500 Millionen pro Jahr im Bundesgebiet. Davon werden rund 70, 75 Millionen für den Betrieb der Inklusionsfirmen, würde ich mal sagen, aufgewendet. Nun ist in manchen Bezirken der Integrationsämter der Zustand eingetreten, dass man nicht mehr in der Lage ist, weitere Inklusionsfirmen zu fördern. Das ist übrigens ein falscher Begriff, was ich jetzt auch schon wieder gemacht habe. Es werden nicht die Firmen gefördert, sondern es werden die einzelnen Personen mit einem Minderleistungsausgleich ausgestattet sozusagen. Und das führt zu großen Problemen. Stillstand ist Rückschritt, auch vielleicht etwas abgegriffen, ist aber im Kern richtig. Stillstand bedeutet Rückschritt. Deshalb ist es von höchster Bedeutung, ich will das an dieser Stelle sagen, viele von Ihnen wissen das auch, dass hier eine weitere Finanzierungsmöglichkeit dazukommt zu der Finanzierung aus der Ausgleichsabgabe. Weil das ein geschlossenes System ist und irgendwann ist es sozusagen zu, hermetisch abgeriegelt und dann lebt es als Organismus, der nicht weiter wachsen kann, weiter. Das wäre schlecht. Deshalb habe ich einfach mal geguckt, wo kann man das Geld herholen. Wenn man zur Bundesregierung geht, oder egal wohin, wir selber in einer großen Behörde gewesen, die Geld verausgabt hat, dann heißt es immer, jawohl, was willst du Geld? Ja, Geld wollen sie alle. Dann muss man mal genau erläutern, wozu du das brauchst. Erstens, zweitens muss man erklären, ob du das, was du hast, eigentlich wirtschaftlich ausgibst. Vielleicht sind da ja Luft drin. Das hört man dann immer und dann kann man wieder nach Hause gehen und es wird nichts passieren. Hier ist es anders, die Nachweise sind erbracht, sie sind weit überwiegend wirtschaftlich, weit überwiegend, also man kann sagen, völlig bedenkt. Erstens und zweitens, sie benötigen weitere Mittel, um den Bedarf sozusagen der nächsten Jahre auch vernünftig, richtig, gesetzmäßig erfüllen zu können. Jetzt gibt es, das ist ein kleiner Ausflug, ich gebe es zu, aber es ist trotzdem wichtig, einen Arbeitskreis Steuerschätzung. Der eine oder andere von Ihnen kennt das. In jedem Mai ungefähr veröffentlicht dieser Arbeitskreis, Federführung Bundesfinanzministerium, also keine private Veranstaltung, sondern schon eine öffentliche Veranstaltung. Also jeden Mai ungefähr veröffentlicht eine Tabelle, hier sehen Sie hier, die also über einen Zeitraum von 6 Jahren vorgibt, wie sich die Steuern entwickeln. Und das kann man so als Normalbürger kaum glauben, obwohl man es immer mal hört, die Wirtschaft funktioniert gut im Augenblick, es wächst alles, und damit natürlich auch das Steueraufkommen. Ich will Ihnen nur eine einzige Zahl sagen, bis zum Jahr 2021, von 2015 bis 2021, hat die öffentliche Hand ein Mehraufkommen von 600 Milliarden Euro. 600 Milliarden Euro. Also irgendwann hört ja die Vorstellungskraft bei den Nullen auf, das ist mir auch bewusst, aber 600 Milliarden, das ist doch schon mal ein Sündchen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum an diesem Staat alles so ruhig läuft. Ne? Obwohl unheimlich viel Ansprüche an den Staat gestellt werden, ich sage ja nur Flüchtlinge und andere Dinge, funktioniert trotzdem alles bestens. Ja, ist klar, weil die Steuern so enorm auch noch jährlich wachsen und eingehen, dass das alles gut befriedigt werden kann. Und daher sage ich, wegen der sachlichen Begründetheit, Inklusionsfirmen brauchen weiterhin die Mittel und auch mehr dieser Mittel, Nachteilsausgleiche im Wesentlichen. Und das Geld ist auch da. Man muss nur das System verlassen oder ergänzen. Das System der Ausgleichsabgaben muss ergänzt werden durch Steuermittel. Das ist kein großes Kunststück, das kann man machen. Wir sind jetzt immer etwas Befürchtungen, ein System zu ändern oder zu vergrößern, das ist völlig klar, weil man nicht ganz genau weiß, was dann passiert. Aber in diesem Fall, glaube ich, kann man das ziemlich genau berechnen, was da passiert. Also ich wollte Ihnen das nur in die Hand geben. Erstens, die Inklusionsfirmen brauchen weiterhin auf Aufwandserstattungen. Und zweitens ist es auch da. Vielleicht eine sehr banale Aussage, aber in dieser Weise konnte man die jahrzehntelang nicht treffen. Da ging es immer um die Frage, wie verteilen wir den Kuchen, den wir haben. Jetzt geht es um die Frage, wie verteilen wir den nächsten Kuchen, der durch die Tür reinkommt. Und deshalb meine ich, wäre das auch eine Gelegenheit gewesen, für die DTAG dazu etwas zu sagen. Hat man aber nicht getan.
Das ist also einer der Großwünsche oder Großvorstellungen der Bundesarbeitsgemeinschaft, Integrationsfirmen. Kommen wir dann zu den beiden Punkten, andere Leistungsanbieter und Budget für Arbeit. Haben wir eben sehr viel darüber gehört, insbesondere über das Budget für Arbeit. Ich fange mal mit den anderen Leistungsanbietern an, die ja im Grunde genommen das geschlossene System der Werkstätten etwas auflockern sollen. Andere Leistungsanbieter kann jeder Arbeitgeber sein, öffentlich oder privat, und der kann dann das anbieten, ganz oder teilweise, was üblicherweise die Werkstätten für ihren Personenkreis anbieten. Sie kennen das, den Paragraphen 60, wir wissen, was drin steht. Die Anforderungen sind etwas herabgesetzt, man muss nicht keine Anerkennung haben, die Platzzahl 120 ist nicht gegeben und einiges mehr. Also Erleichterungen für andere Anbieter. Und da taucht die Frage auf, können auch Inklusionsfirmen und andere Anbieter sein? Ist das ein Feld, dem man sich widmen soll oder vielleicht sogar muss? Die Diskussion wird natürlich seit längerer Zeit auch in der BRG unter den Inklusionsfirmen geführt. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn sich da so herausgeschält hat, also andere Leistungsanbieter quasi als Werkstattersatz, in Anführungszeichen, als ausgelagerter Werkstatt, wie man es mal nennen will, jedenfalls andere Leistungsanbieter im Arbeitsbereich oder für den Arbeitsbereich der Werkstatt, mag in Einzelfällen sinnvoll sein, aber kann kein Geschäftsmodell einer Inklusionsfirma sein. Das ist die Auffassung, die sich, glaube ich, aus Sicht, ich sage hoffentlich nichts Falsches, weitestgehend durchgesetzt hat. Der eine oder andere sieht es vielleicht mal anders, aber was niemand anders sieht, ist folgender Satz: Durch die Tätigkeit als anderer Leistungsanbieter darf sich der Charakter der Inklusionsfirma nicht ändern. Und der Charakter der Inklusionsfirma ist Firma am Arbeitsmarkt, überhaupt am Markt, mit sozusagen einer Mischbelegschaft, mindestens 25% der Betroffenen, höchstens 50%, gemäß uns 30-50%. Und das darf, diese Charakterisierung darf sich nicht durch die Annahme des anderen Leistungsanbieters ändern. Das heißt, es ist ein mögliches Feld, aber ein kleines. Ein mögliches, denkbares, kleines Feld am Rande sozusagen. Kann niemals Kernaufgabe der Inklusionsfirmen sein. Unsere Auffassung. Natürlich ist jede Firma frei, das zu machen. Aber ein Verband ist ja auch da, um Meinungsbildung zu betreiben und zu organisieren vor allen Dingen. Also das nicht, aber sagt man, im Bereich Berufsbildung, Eignungsverfahren, Berufsbildungsbereich, da könnte man sich vorstellen, als Inklusionsfirma auch anderer Anbieter zu sein. Das ist eine begrenzte Aufgabe, eine Berufsbildungsaufgabe über einen Zeitraum von maximal 2 Jahren, wenn man die Werkstattregelungen zugrunde legt, eine vorübergehende Tätigkeit sozusagen im Einzelfall, und da sagt man, jawohl, das könnte etwas sein, was wir machen können, was wir also nicht nur wollen, sondern auch machen können mit dem Personal, das in den Inklusionsfirmen vorgehalten wird. Das ist also in aller Kürze holzschnittartig die Auffassung der BRG zu den anderen Leistungsanbietern. Ich glaube, es ist jetzt nicht jeder Platz, dass wir im Einzelnen ausführen, was das überhaupt ist, ein anderer Leistungsanbieter. Das ist bestimmt auch ein Bestandteil.
Das wäre vielleicht bei der Abschlussdiskussion, wenn ich
das
abgeben
ja,
könnte, und mal den Patienten vielleicht jetzt mal ihre
genau.
Ja,
ja, würde ich sagen, eine Nachfrage stellen.
Oder so.
Ja, klar. Das ist schon spannend, wenn Sie sagen, dass die BRG in Zukunft durch Inklusionsfirmen sich damit auseinandersetzt, gegebenenfalls Eingangsverfahren im Berufsbildungsbereich als andere Anbieter anzubieten. Welche Zielsetzung steckt denn dahinter?
Naja, Inklusionsfirmen sind ja sozusagen keine Einrichtungshilfe oder sonst wie Einrichtungen, sondern normale Firmen. Da muss man sich ja immer vor Augen halten. Das weiß jeder. Okay, aber man muss sich das immer vor Augen halten, was das auch bedeutet. Und wenn dann neue gesetzliche Regelungen kommen mit anderen Voraussetzungen, als wir sie bisher hatten, dann muss man natürlich auch gerade als Firma am Markt drüber nachdenken, ist das auch was für mich? Ist das eine Zusatztätigkeit, die ich sozusagen ausüben kann? Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und wenn man weiß, im Einzelfall, dass das auch möglich ist, dass das auch die Kapazität da ist und das Personal da ist, dann sollte man das machen.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, der Kern von Inklusionsfirmen ist ja trotz alledem sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen zu schaffen.
Ist klar.
Das wäre ja die Durchführung nach 1960 nicht. Und meine Annahme war eher, dass man sagt, wenn wir selber Eingangsverfahren im Berufsbildungsbereich machen, können wir zielgerichteter sozusagen die Menschen qualifizieren, die wir hinterher sozialversicherungspflichtig anstellen.
Ja,
so würde ein Schuh daraus.
Das war natürlich auch der Selbstrekrutierung sozusagen. Okay. Das wäre so ein Hintergedanke natürlich. Aber ich will trotzdem mal ganz grundsätzlich sagen, der übliche andere Anbieter, so steht es ja im Gesetz drin, ist ein Arbeitgeber, der sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze hat. Und zwar nur. Also insofern nichts anderes als auch die Inklusionsfirma. Das kann also nicht der Hinderungsgrund als solcher sein. Das ist sozusagen das Merkmal des anderen Anbieters. Das Merkmal des anderen Anbieters ist, dass er ein Arbeitgeber ist.
Nee, überhaupt nicht. Das Merkmal des anderen Anbieters ist, die Rentschaftsverordnung zu erfüllen. Nein, das ist nicht richtig.
Nee. Er muss es nicht selber machen, das ist richtig. Er kann es durch einen anderen machen. Aber er hat. Oder wie definieren Sie Arbeitgeber?
Also der Wunsch war, glaube ich, bei der Entstehung des BTAG, dass es solche Unternehmen sind, aber es ist nicht festgeschrieben.
Steht nicht im Gesetz drin. Ne? Genau. Gesetz steht eigentlich nur in diesem ganzen.
Man muss nicht, ja, okay, aber man muss es natürlich nicht. Was Wünsche sind, ist das eine. Und was Entwicklungen sind auf der Grundlage eines solchen relativ kurzen Paragraphen.
Ja, und die Basis zeigen.
Das weiß man nicht, wie sich das genau entwickelt. Man weiß noch nicht mal, ob das überhaupt in nennenswertem Umfang Betriebe oder Anbieter geben wird, außerhalb des Werkstätten und sonstigen Behindertenbereichs. Ob es überhaupt in nennenswertem Umfang geben wird, ist ja äußerst fraglich. Ob das nicht irgendwie im System läuft, sozusagen am Rande des Systems sich weiterentwickelt. Also insofern war das vielleicht missverständlich ausgedrückt, aber es kann auch jeder Normalarbeitgeber das machen.
Ja, dass jeder dafür entscheiden kann. Ja.
Andere Anbieter. Und dann fragt sich, warum dann die Inklusionsfirma nicht?
Ne? Ja, dass sie das dürfen,
ist
ja
auch. Genau. Das war so der Grundsatzgedanke.
Ja, aber das ist natürlich schon richtig. Ursprünglich war der Gedanke, dass es sozusagen andere Anbieter gibt und dass das Ganze auch möglichst arbeitsmarktnah organisiert wird. Jetzt ist, gebe ich Ihnen vollkommen recht, geht es darum, die Werkstättenverordnung bis auf diese vier Ausnahmen zu erfüllen. Und für die berufliche Bildung wird das Gleiche gelten. Es wird ein Fachkonzept geben, das sozusagen die Standards des Berufsbildungsbereichs aufgreift, bis auf diese vier Ausnahmen. Und insofern wird sich da kaum etwas, denke ich mal, es sei denn, der Leistungsträger will es unbedingt, im allgemeinen Arbeitsmarkt entwickeln, ist meine Zukunftsvorhersage, und es wird neue Träger geben. So, und es können auch Werkstattträger sein, die dann eben auch noch andere Leistungsanbieter, es sind die BFWs, die BBWs etc. pp. Im Bereich der beruflichen Bildung, und wir hatten halt für den Verband so identifiziert, das könnte was Sinnvolles sein, nicht in den Beschäftigungssektor anderer Leistungsanbieter einzusteigen, weil das ist nicht unser Thema, arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnisse zu schaffen, sondern zu sagen, wir bilden und qualifizieren, rekrutieren das eigene Personal, da haben wir 2 Jahre Zeit. Und das wäre eigentlich ein sehr sinnvoller Ansatz gewesen, um dann in sozialversicherte Beschäftigung oder in das Budget dann zu wechseln. Und das war unsere Vorstellung. Aber auch das wird natürlich jetzt durch den Rahmen mit den Kriterien der BA absolut schwierig, sich da zu platzieren. Man wird sehen, was sich hier entwickelt. Einzelne Firmen werden das vorhalten können, aber ein kleines, normales Sozialunternehmen die Anforderungen nicht erfüllen können. Das ist ein bisschen schade, finde ich, weil es für den Menschen eigentlich ein echter Mehrwert gewesen wäre.
An der Stelle bleibt abzuwarten, was im Rahmen von Kooperationsmodellen möglich sein wird.
Genau.
Ja, ja.
Genau, und darauf geht es genau. Das ist ja ohnehin das, was man sich so überlegt. Ne? Kooperation, verschiedene Träger machen das.
Aber wir haben uns jetzt einig, dass andere Leistungsanbieter nicht erste Arbeitsmarkt sind. Das sind wie Werkstätten, Arbeitnehmer, ähnliche Arbeitsplätze.
Ja klar, aber nicht erste der Status des Betroffenen ist derselbe.
Im Beschäftigung.
Ach, das war das Missverständnis.
Ja,
ja,
das Missverständnis.
Ja, sicher, das ist klar. Das ist ein Ersatz.
Ja, deswegen war vorhin, als die Frage kam, diese Rentenansprüche, dass die auf dem ersten Arbeitsmarkt natürlich nicht übergehen, also er hat ein Rückkehrrecht, ja, aber auf dem ersten Arbeitsmarkt kriegt er diese Sozialen. Und dann hieß es, in den Migrationsfirmen, die ja auch erste Arbeitsmarkt sind, Da geht aber der Rentenanspruch der Werkstatt wird beibehalten. Das weiß sich ja eigentlich. Ja, aber das ist alles nicht in sich konsistent. Also das ist
ja, aber das ist schon seit vielen Jahren so. Das ist ja nicht nur wegen der BTAG, das ist schon ein bisschen.
Hätte man einfach platzieren können jetzt mal.
Ja, aber das wissen wir auch. Wenn es so eine Regelung gibt, ist sie nicht abschaffbar. Jedenfalls nicht ohne weiteres. Ist das völlig klar. Im Wege der Angleichung gibt es entweder Besitzstände oder aber gleich insgesamt nach oben an. Das ist eigentlich das übliche Verfahren. Hat ja auch seine Berechtigung, kann man ja mal sagen. Aber das führt dann zu diesen, ja, das ist einer dieser vielen Widersprüche, die da auftauchen. Dass zwei Leute in der Inklusionsfirma das selber machen, der eine hat einen Rentenanspruch in der Höhe, der andere mit der Höhe, wo sie dasselbe verdient haben. Ist nicht auflösbar. Und deswegen ist er auch nicht auflösbar. Der ist so, mit dem muss man dann leben. Mit diesem Widerspruch. Es sei denn, man regelt es anders. Da gibt es einen Aufschlag. Gut. Eine Idee, was andere Leistungsanbieter machen könnten, auch machen können, ist ja die Idee des Zuverdienstes. Das ist das, was das, wenn ich es richtig verstehe, Bundes-BMAS vertritt. Schon seit geraumer Zeit, ich glaube auch gestern, ich habe es selber nicht gehört, weil ich später gekommen bin. Ich glaube, der hat nach wie vor die Idee, jawohl, wir haben den Zuverdienst nicht geregelt im Gesetz. Das Wort Zuverdienst ist ja nach wie vor auch in dem BTAG nicht enthalten, gibt es also nicht als Rechtsbegriff. Er ist aber da, der Zuverdienst, in unterschiedlicher Weise in den Ländern der Bundesrepublik. Und ich sehe das ein bisschen als Ausweich an, zu sagen, na gut, dann wäre das auch etwas für andere Leistungsanbieter, den Zuverdienst zu machen. Da ist der Wunsch, dass vielleicht in nächster Zeit, auch auf Grundlage von Erfahrungen, die sich ja bilden müssen, vielleicht machen die das ja gar nicht, die anderen Leistungsanbieter, wir wissen es noch gar nicht. Vielleicht wollte ich dem Thema gar nicht stellen. Dass man einfach aufgrund von Erfahrung sagt, wir müssen nun doch dieses System des Zuverdienstes, das ja wie ein Flickenteppich sich über die Republik ausbreitet, auch was die Dichte zum Teil angeht, wir müssen das letztlich regeln. Uns wäre natürlich einfach bedient, wenn überhaupt Zuverdienst als eine Eingliederungshilfemaßnahme im Gesetz drin stünde, was nicht der Fall ist. Daher sagen ja viele bis zum heutigen Tage, Sozialverträge, das sei eine freiwillige Leistung. Die können wir einbringen, die müssen wir nicht erbringen. Das ist rechtlich, glaube ich, auch richtig. Obwohl andererseits die Eingliederungshilfe ja den individuellen Bedarf sicherzustellen hat, wenn die Eingangsvoraussetzung wesentliche Veränderung und Eingliederungshilfebedarf gegeben ist. Der große Nachteil des jetzigen Zustandes ist ja, dass wir Länder haben, in denen das fast gar nicht passiert, gar nicht finanziert wird. Das ist der teils die überörtlichen Träger machen, teils die örtlichen Träger, teils außerhalb der Eingliederungshilfe, teils als Eingliederungshilfe nach ganz unterschiedlichen Maßstäben und auch nach ganz unterschiedlichen Mengenvorgaben. Also ich glaube, es ist wirklich dringend erforderlich, dass da eine rechtliche Regelung geschaffen wird in nächster Zeit. Zuverdienst. Ich glaube, mehr sollte man an dieser Stelle dazu nicht sagen. Da kann man doch auch ein Tagesseminar, das wissen Sie, zu diesem Thema Zuverdienst. Machen wir auch ab und zu mal, gelegentlich, und kommen tatsächlich in Ergebnissen. Budget für Arbeit. Als zweites Thema, Paragraph 61. Ich glaube, ich muss da im Einzelnen nicht mehr viel zu sagen. Wir haben das ja sehr intensiv jetzt diskutiert, auf der Grundlage Ihres Vortrages. Und das Budget für Arbeit, das ist gewiss etwas, was man auch in eine Inklusionsfirma sozusagen hineintragen kann. Das Budget für Arbeit, ich glaube, bietet sich sogar an für die Inklusionsfirma, sich diesem Thema verstärkt zu widmen. Welche Probleme denn da stecken, haben wir eben besprochen, 75%, 70%, 40%, ähnliches mehr. Und die Frage, wie ist das mit der Begleitung bei der Inklusionsfirma, ist natürlich ein gewisser Stand vorhanden sozusagen. Das lässt sich, so glauben wir, auch gut organisatorisch personell bewältigen. Also Budget für Arbeit wäre etwas, dem die Firmen sich widmen, auch mit Kontrolle. Viel mehr muss man dazu an dieser Stelle vor dem Hintergrund, was er eben, glaube ich, gerade gesagt, ich will noch ein paar andere Stichworte nur nennen. Zwischendurch aber auch noch auf vollen Hinweis, geben. Vor einiger Zeit ist eine schöne Präsentation entstanden in der Stube der BAGIF. Claudia Rustiger hat so eine Präsentation gemacht, die liegt gedruckt vor, und wenn Sie den Raum verlassen, dann kann jeder von Ihnen sich ein Exemplar mitnehmen. Da steht also umfangreich drin, BTHG und Inklusionsfirmen insgesamt. Unter sehr vielen Gesichtspunkten, die überhaupt noch stehen. Ich kann das einfach mal ansehen. Ich mache hier wirklich nur eine extrem verkürzte Fassung in 15 Minuten. Ich will nur sagen, dass wir einige Wünsche natürlich noch haben, die ich hier nicht alle aufzählen will. Die Wunschliste ist lang. Aber ein besonderer Wunsch ist doch da, das darf ich auch an dieser Stelle sagen. Immer unter dem Blickwinkel BTHG, was hätte da noch geregelt werden können? Das BTHG hat ja mindestens mehrere Dutzend Gesetze, teils auch grundlegend angefasst, geändert, ergänzt. Auch die Abgabenordnung. In der Abgabenordnung steht was über Gemeinnützigkeit drin. Und ein großer Teil der Inklusionsfirmen, nicht, längst nicht alle, aber ein großer Teil, wird ja als gemeinnützige GmbH meistens geführt. Und da gibt es immer wieder Streitigkeiten, lokal unterschiedlich mit der Finanzämtern. Ist das wirklich gemeinnützig, was ihr macht? Seid ihr überall gemeinnützig? Seid ihr jeden Tag gemeinnützig? Erfüllt ihr jeden, immer wieder die prozentualen Grenzen, die erforderlich sind? Und da sagen wir, es zeichnet sich ja ab eine Art 30%-Grenze. 30%-Grenze bei der Anerkennung sozusagen als Inklusionsfirma, 30-50%. Dann 30% bei der Vergabeverbesserung, das ist auch eine positive Sache, dass wir sozusagen in dem Punkt den Werkstätten gleichgestellt werden. Da kann man natürlich auch sagen, grundsätzlich, wieso? Ihr seid Firmen, sagen wir mal, Arbeitsmarkt, wieso werden wir gleichgestellt? Den Werkstätten, naja, auch im Wege des Nachteilsausgleichs zu erklären. Jedenfalls da auch 30%. Das heißt, dann macht doch den dritten Schritt noch, sagt, okay, auch in der Abgabenordnung machen wir die Schwelle 30% zur Gemeinnützigkeit und regeln zugleich, dass dann die Anerkennung als Inklusionsfirma durch das zuständige Integrationsamt auch sagt, jawohl, die 30% werden erfüllt, und zwar auch im Sinne der Abgabenordnung. Dann hat man den Streit raus. Und der ist für manche Firmen, das wissen Sie, existenzbedrohend. Wenn man plötzlich verliert die Gemeinnützigkeit rückwirkend, dann ist sehr schnell eine Zahlungsunfähigkeit gegeben, völlig klar. Also das wäre einer der Wünsche. Ansonsten gibt es noch viele Dinge, Arbeitnehmerüberlassung. Wir streiten uns mit der Berufsgenossenschaft, wir wissen das, gut, da zeichnen sich Lösungen möglicherweise ab. Aber wir haben noch eine Idee, und dann schließt sich das auch, noch eine Idee, die aber nicht auf unserem eigenen Mist, muss man ja zugeben, gewachsen ist, sondern die kam aus dem Bereich der Integrationsunterricht. Wir sagen, warum kann man eigentlich nicht sagen, dass Inklusionsfirmen einen Bonus auf die Sozialversicherungsbeiträge bekommen, wiederum mit der Begründung Nachteilsausgleich, denn eine Firma, die zwischen 30 und 50, die meisten haben ja fast 50%, und manche sogar über 50%, dass solche Firmen natürlich einen insgesamt erhöhten Aufwand haben. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber das ist, glaube ich, jeden Platz einen insgesamt erhöhten Aufwand. Und das könnte man honorieren, indem man die Sozialversicherungsbeiträge um irgendeinen Prozentsatz 5, 6, 10 senkt. Das ist einer unserer Vorschläge. Wir sagen, das wäre nochmal eine Entlastung, um die Nachteile auszugleichen, die mit einer solch hohen Beschäftigung von besonders betroffenen Schwerbehinderten verbunden sind. So, das alles kann man, und noch einige Punkte mehr, kann man also nachlesen in den Ausführungen, die Sie, wenn Sie das wollen, natürlich nur mitnehmen können. Damit würde ich an dieser Stelle das Thema, das man also noch sehr viel weiter auswalzen, ausdehnen kann, beenden.
Ja, vielen Dank. Vielleicht kurze Fragerunde und dann zu Ihnen.
Sehr gerne.
Es gab ja schon Fragen zwischendurch. Haben Sie direkt Anmerkungen, Fragen? Jetzt zu Herrn Dr. Bauer. Falls es nicht der Fall ist, nochmal.